Professor Timo Leukefeld ist der Keynote-Speaker für das Leben in der Zukunft. Der einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle.
Ich bin heute in Gutenstein in Österreich bei Theresa Steininger. Sie ist die Geschäftsführerin der Wohnwaggon GmbH. Hallo, Theresa.
Servus, Timo.
Im Internet steht, ihr fertigt hier jetzt in Gutenstein seit neuestem autarke Wohnwaggons auf 4 Rädern, die langlebig und reparabel sind. Jetzt gibt es ja so eine Wahrnehmung von jungen Familien, die träumen oft von den eigenen 4 Wänden und haben Vorstellungen 160 Quadratmeter mit Wohnfläche, Keller, Garten. Und das kostet so in den Städten ab 500.000 Euro bis 1 Million. Das heißt, wenn man es überhaupt schafft, das abzuzahlen als junge Familie, dann so in 50 Jahren. Und dann werden natürlich auch oft billige Baustoffe genommen, Kalksandstein, Styropor, Wärmedämmsystem, Luftwärmepumpe aus Heizung, Strom aus der Steckdose, Wasser kommt aus dem Wasserhahn und verschwindet als Abwasser in der Kanalisation. Wie wohnen denn die Menschen bis jetzt?
Genauso wie sie konsumieren im Grunde oder wie wir gelernt haben zu konsumieren. Also viel zu viel, viel zu billig und mit viel zu wenig Blick aufs Ganze.
Und was stört dich daran?
Dass eben nicht unbedingt die Wohnqualität begünstigt. Also man führt nicht unbedingt ein glücklicheres Leben, weil man auf 200 Quadratmeter wohnt. Und es bringt einen ökologischen Fußabdruck mit sich, der in den letzten Jahrzehnten völlig explodiert ist. Die durchschnittliche Wohnfläche pro Person hat sich fast verdreifacht über die letzten Jahrzehnte, ohne eben wirklich mehr Lebensqualität zu bringen. Und eben, wie du sagst, es wird immer unleistbarer für junge Familien und geht einher mit einem immer weniger nachhaltig gebauten Gebäude, das in ein paar Jahrzehnten Sondermüll ist, in vielen, vielen Fällen. Und das finde ich sehr problematisch.
Kann das Unleistbare, wie ihr das so schön in Österreich sagt, am Ende zu einer Altersarmut führen?
Glaube ich schon. Also wenn wir Häuser bauen, die einfach nach 30 Jahren eine Totalsanierung sind, dann und man das aber trotzdem von seinem letzten Ersparten irgendwie zusammengekratzt hat, um sich dieses Haus leisten zu können, steht man vielleicht eben gerade in der Pension oder eben mit mittlerem Alter dann vor einem riesigen Problem. Und
Theresa, du kommst ja eigentlich aus einer Werbefirma, wie ich mitbekommen habe. Was hat dich eigentlich inspiriert, über selbstbestimmtes, unabhängiges Wohnen nachzudenken? Und was waren und was sind deine Hauptmotive?
Also ich komme eigentlich aus der Selbstständigkeit, kann man sagen. Ich habe mich mit 21 das erste Mal selbstständig gemacht, weil es auch für mich immer das Schönste war, schon als Kind oder als Jugendliche Dinge selbst in die Hand zu nehmen, Projekte umzusetzen, Ideen zu realisieren und quasi zu schauen, wie ist es, wenn was aus meinem Kopf in die Realität kommt. Das war immer das Tollste, irgendwas selbst zu können als Kind, selbst zu dürfen, Schülerfernsehen gegründet und so weiter. Und gerade beim Wohnen, also ich war auch immer wer, der quasi sehr gesellschaftskritisch war und sehr auf der Suche nach, wo kann ich ihn ansetzen, um was zu verändern. Also dieser Wunsch, irgendwie die Welt ein Stück besser zu machen, war ganz stark verankert und man hatte irgendwie immer so das Gefühl, man läuft gegen Windmühlen, in der Politik läuft vieles falsch, in der großen Wirtschaft läuft vieles falsch, aber ich kann eh nichts machen. Und für mich war gerade das Thema Bauen und Wohnen dann ein Ansatz, wo ich sage, okay, ich kann was machen. Erstens, ich kann selber anders leben und zweitens, ich kann Menschen dabei unterstützen, mit ihren Entscheidungen dazu zu kommen, dass sie eben nachhaltiger, autarker, unabhängiger, selbstbestimmter wohnen können. Und das ist so der Antreiber, der mich jeden Tag bei Wohnwaggon dazu bringt, irgendwie mit viel Einsatz und mit viel Herzblut an dem zu arbeiten.
Wie lange bist du jetzt schon selbstständig?
Selbstständig bin ich jetzt seit 8 Jahren und seit 6,5 gibt es Wohnwaggon.
Wärst du geeignet noch für eine Festanstellung?
Das frage ich mich immer wieder. Also ich weiß nicht, in der richtigen Firma glaube ich schon und mit einem richtigen Team. Aber ich kann nur gut arbeiten, wenn ich einen Sinn dahinter sehe. Also da noch gern mehr als 9-to-5, aber nur wenn ich irgendwie meine Energie sinnvoll eingesetzt sehe, sonst baue ich lieber Radieschen an und ja.
Jetzt haben wir über deine Motive gesprochen und auch über die Analyse. Welches Konzept hast du jetzt als eine mögliche Alternative für das Leben und vielleicht auch Arbeiten der Zukunft entwickelt?
Wir haben bei Wohnwaggon eben vor 6 Jahren begonnen, intensiv zu forschen, welche Puzzlesteine sind es denn eigentlich, die wir brauchen für ein Wohnen der Zukunft. Wir leben in einer sehr komplexen Welt, also es gibt keine singulären Antworten, so müssen es alle machen, dann stimmt's. Aber ich glaube, es gibt gewisse Grundprinzipien, die uns dabei helfen können, eben richtige Entscheidungen zu treffen und uns auf den richtigen Weg zu begeben. Und wir haben eben für uns diese vier Prinzipien gefunden. Das ist einmal Punkt 1, Naturbaustoffe, also mit weniger Scheißdreck zu bauen, mehr Baustoffe zu verwenden, die aus der Umgebung kommen, die die Natur im Idealfall erneuerbar selbst produziert, die wieder nachwachsen sind, die auch leicht wieder zu entsorgen, zu kompostieren sind. Der Punkt 2 ist für uns Autarkie und Kreislaufschluss. Wir müssen es endlich schaffen, also in der gesamten Natur ist es völlig selbstverständlich, aber wir müssen es endlich schaffen, dass die Energie, die wir brauchen, für unseren Lebensstandard irgendwie im Kreis zu führen ist und nicht drei Planeten braucht. Und also das heißt, Strom selbst zu produzieren, Wasser im Idealfall zu reinigen, Wärme zu produzieren. Und Punkt 3 und 4 hat dann eher so mit dieser, mit dem, was du vorher angesprochen hast, mit dem Wie zu tun. Also wir leben viel zu groß, wir müssen uns mal wieder fragen, was brauchen wir eigentlich? Also diese Reduktion aufs Wesentliche ist ein wichtiger Bestandteil und mit dieser Reduktion dann aber auch wieder mehr Gemeinschaft. Also unsere Wohneinheiten haben, die Wohnwaggons haben 30 Quadratmeter. Wer sich für sowas entscheidet, klingt sich automatisch dann wieder mehr in die Gemeinschaft ein, ins Dorf, in die Nachbarschaft, löst Dinge mit der Familie gemeinsam, weil man eben auf seinen 30 Quadratmeter vielleicht keine Werkstatt hat oder keinen Swimmingpool und keine Sauna. Und aus dieser Reduktion aufs Wesentliche, die aber schon natürlich, also ein Rückzug, eigene Küche, eigenes Bad, alles klar, aber dann wieder auch mehr in Gemeinschaft zu lösen.
Hat ja wahrscheinlich auch zur Folge, dass man länger lebt. Weil die Untersuchung gibt es ja, warum Menschen lange leben. Und da finde ich wieder mehr analoge Freunde zu finden, gesünder, gesünderes Essen, sich bewegen, ne? Den Austausch zu nehmen und eben
gesunde Wohnräume.
Ja, genau, um die Innenraumluft nicht so giftig aufzuladen. Jetzt ist das ja mit der Autarkie gar nicht so einfach. Die Sonne scheint im Sommer, die Energie braucht man im Winter. Wie habt ihr denn im Detail diese Autarkie bei Wärme, Strom und für mich total spannend auch vor allen Dingen beim Wasser erreicht?
Also für uns waren es eben, wie du sagst, verschiedene Bestandteile, Strom, Wärme, Wasser. Beim Strom, also die Sonne gibt wirklich viel und auch ziemlich zuverlässig auch übers Jahr Energie, mit der ich mich auch gut versorgen kann, wenn ich mein Verbraucherkonzept entsprechend ausrichte. Das heißt, wir sind beim Stromverbrauch mal hergegangen und haben gesagt, was brauchen wir denn für unseren Wohnkomfort? Wir wollen einen WLAN-Router, wir wollen Waschmaschine waschen können, Licht haben, Laptop und Handy laden können. Dann gibt es noch als Add-on sozusagen, ich kann vielleicht auch mal mein Warmwasser mit Strom machen oder ich kann vielleicht auch mal mit Strom kochen oder mein Elektroauto laden, allerdings nur mit entsprechenden vorhandenen Überschüssen. Und so haben wir jetzt ein Verbraucherkonzept entwickelt, das quasi Hand in Hand geht mit der Photovoltaikanlage. Das heißt, im Winter schaffen wir eigentlich einen sehr, sehr, sehr sparsamen Grundverbrauch, trotzdem mit einem normalen Wohnkomfort und schalten sehr viel weg. Und im Sommer nutzen wir die Überschüsse, wir haben 3,3 Kilowatt Peak am Dach. Das heißt, die Anlage macht auch richtig viel Strom und im Sommer nutzen wir diese Überschüsse dann gleich für Warmwasser, für das Elektroauto und so. Großer Speicher im Keller und damit kommt man auch im Winter gut über die Runden.
Und das Wasserkonzept?
Das Wasserkonzept gibt es mehrere Elemente auch. Also wir verwenden einerseits eine Biotoilette, die eben die Nährstoffe wieder im Kreis führt und die 14.000 Liter Trinkwasser pro Person und Jahr spart. Eine horrende Menge.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Riecht das dann unangenehm oder es gibt ja da ganz viele Vorurteile?
Ja, also absolut geruchsneutral, hat nichts zu tun mit dem Plumpsklo, das man noch von der Oma kennt. Ist ein Trennsystem, wird separat gesammelt, mit einem speziellen Einstreu versetzt. Also man riecht es nicht und das Wichtige ist eben diese Nährstoffe, die man ja mit der Nahrung dem Kreislauf entzogen hat, die kommen wieder zurück in den Kreislauf. Die kann man im Garten verwenden, die kann man Bauern zur Verfügung stellen, wie auch immer. Aber wird jedenfalls nicht mit viel Wasser zuerst weggespült und dann sehr energieaufwendig wieder gereinigt. Im Wasserkonzept mit dabei ist auch eben das Thema Grauwasserreinigung mit Pflanzen. Was wir entweder am Dach vom Wagen oder neben dem Wagen machen, ist, dass wir das restliche Abwasser, wenn man jetzt die Toilette nicht dabei hat, mit natürlichen Prinzipien reinigen, also mit so Sumpfpflanzen. Kann man sich so vorstellen wie ein kleiner Sumpf eben am Dach oder neben dem Wagen, wo die Pflanzen das Abwasser, das Grauwasser aus Dusche und Abwasch nutzen und das quasi verwerten für sich als Nahrung und in dem Prozess halt wieder sauber machen.
Also das Wasserkonzept fasziniert mich ja, weil das ist ja ein Teil, der an Häusern eigentlich heute noch gar nicht groß zu finden ist. Ne? Also mit Solar experimentieren ja schon viele, aber das Wasserkonzept ist sehr spannend. Und Eine Frage, die mich noch interessiert hat, wir erleben ja jetzt eine klimatische Veränderung, wo höchstwahrscheinlich das Thema Heizen an Bedeutung verlieren wird und das Thema Kühlen an Bedeutung gewinnen. Welche Ideen tragt ihr mit euch herum, um dieser klimatischen Veränderung, also Stichwort Anpassungsstrategie?
Ja, also das eine, was eben mit dem Thema Kühlen zusammenhängt, ist für uns, dass man in der Gebäudesubstanz schauen muss, dass Masse ins Gebäude kommt. Also darum bauen wir mit Massivholzwänden, wo richtig Speichermasse und Hitzeschutz eben in der Wand schon verbaut ist.
Also wie die Großeltern, ne? Die waren ja auch nicht blöd.
Im Grunde ja, genau.
Okay.
Und das, der zweite Punkt ist eben für uns auch in diesem Gründach versteckt. Dadurch, dass das Wasser eben über Dach geschickt wird und dort verdunstet, baut man so eine Art kleines Mikroklima. Und das wird immer mehr Aufgabe in der Architektur zu sein, dass ich jetzt nicht nur schaue, wo hat meine Küche Platz und wie ist meine Hausform möglichst fancy, sondern wie baue ich quasi ein Ökosystem auf. Mhm. Und mit Gründächern, mit Teichen rundherum, mit der entsprechenden Begrünung und solaren Ausrichtung vom Gebäude, kann man es eben schaffen, dass das Gebäude selbst ein eigenes kleines Klima aufbaut und sich eben ein bisschen selber klimatisiert. Auch durch die, und auch das sind gar nicht so neue Prinzipien. Also wenn man sich anschaut, wie vor 150 Jahren gebaut wurde, sind da viele dieser Themen mit Dachüberständen, Beschattungen, Wetterseite und so ganz genauso gemacht worden. Und da haben wir uns einiges quasi abgeschaut aus früheren Zeiten und ein bisschen was neu entwickelt.
Jetzt angenommen, ich habe so einen Wohnwaggon, kann ich den überall hinstellen? Muss man sich das vorstellen wie beim Camping? Heute hier, morgen dort, braucht es eine Baugenehmigung? Und welchen Service bietet ihr eigentlich gleichzeitig dafür mit an?
Also die Wohnwaggons werden von unseren Kunden meistens wirklich als Vollzeit-Wohnalternative genutzt. Man kann es natürlich auch als Hotelzimmer vermieten oder für andere Zwecke. Aber die meisten nutzen es als Wohneinheit und entsprechend empfehlen wir eben dafür auch eine Baugenehmigung einzuholen und es auch auf Bauflächen zu stellen. Es muss nicht unbedingt das eigene Bauland sein. Es gibt ganz viele Bauflächen, die Leute haben als Wertanlage oder na, vielleicht wollen die Enkel mal bauen. Und da bietet sich eben genauso ein flexibles Konzept wunderbar an. Die Wohnwaggons sind ein bisschen zu schwer, um heute mir morgen dort umzusetzen. Also die haben doch um die 14 Tonnen in der großen Version. Man kann sie aber schon natürlich, wenn sich die Lebensumstände ändern, auf eigener Achse transportieren. Also
kann ich
haben wir Straßenzulassung, ja.
Kann ich den an meinen Jeep anhängen? Oder
ja, mit 14 Tonnen nicht. Also LKW braucht schon, okay. Aber genau. Also fährt mit 80 km/h. Wir sind schon auf eigener Achse von Gutenstein nach Lübeck gefahren und nach Luxemburg und in die Schweiz. Also das funktioniert schon.
Auf eigener Achse, sagt ihr
da. Genau, also auf den eigenen Rädern.
Und so. Mit eigenem Keller. Wie viel von diesen Wohnwaggons habt ihr denn bis jetzt schon gebaut?
Wir haben jetzt gerade Nummer 56 verkauft und beim Bau stehen wir gerade bei Nummer 38. Haben dieses Jahr sehr gut zu tun, also Vorlaufzeit im Moment bei Bestellung so 10 bis 12 Monate.
Unglaublich.
Und ja, freuen uns schon, es sind lauter schöne Projekte gerade dabei. Und
ab wo geht es denn preislich in etwa los mit dem Wohnwaggon? Sagen wir mal Selbstbau, also selbst ausbaufähig und dann Vollversion, was ist so die Spannbreite und wie viel Quadratmeter hat man zur Verfügung?
Genau, also so, wir bewegen uns im Normalfall zwischen 100 und 170.000 Euro in dem Bereich, je nach Größe, Autarkiegrad, welche Ausstattung möchte ich. Wir hatten auch schon selbst Projekte, die noch viel mehr selbst gemacht haben, die dann nochmal günstiger gekommen sind. Das unterstützen wir auch gerne, weil ich das wunderbar finde, wenn Leute wieder viel Bezug quasi zum eigenen Wohnen haben und da auch Dinge selbst in die Hand nehmen. Aber in dem Bereich sind wir unterwegs.
Theresa, wie hat alles angefangen? War es denn eigentlich schwer, eine Bank zu überzeugen von deiner Geschäftsidee, um erstmal das Startkapital zu bekommen?
Also wir haben es gar nicht probiert, sagen wir so. Also? Ich glaube, es wäre sehr schwer gewesen, für so eine Idee, Wohnen ganz neu zu denken, so eine Einheit zu bauen, die es so eigentlich gar nicht gibt, noch gar nicht gibt, eben dafür Startkapital zu kriegen. Wir sind dann einen anderen Weg gegangen und haben Crowd-Investing gemacht zum Beginn, um den Prototypen zu finanzieren.
Kannst du das kurz erklären für unsere Zuhörer, was das ist?
Das ist eine Finanzierungsform, wo viele gemeinsam in eine Firma investieren, wo die halt finden, das ist ein sinnvolles Geschäftsmodell, das können sie brauchen am Markt. Und Crowd-Investing im Unterschied zum Crowdfunding ist tatsächlich eben eine Finanzierung, wo man das Geld auch zurückbekommt, auch mit einer entsprechenden Verzinsung, wenn die Idee aufgeht. Das kann natürlich auch einfach weg sein. Aber nicht wie beim Crowdfunding, das im Grunde ja spendenbasiert ist, wo man vielleicht mal dann eine CD bekommt oder irgendein Goodie. Beim Crowdinvesting ist es eine Art Mini-Aktie oder Kleininvestition in ein Unternehmen mit einer Verzinsung, wenn es gut läuft, wo alle dann was davon haben.
Wie sieht eigentlich die Welt des Wohnens von morgen aus, aus deiner Sicht? Wie stellst du dir die Welt von morgen vor fürs Wohnen?
Also wenn ich es mir schön vorstelle, glaube ich, dass es einen ganz starken Trend geben wird, aus der Stadt raus und wieder aufs Land. Dort aber neu gedacht, also ich hoffe stark, dass wir davon wegkommen. Quasi Einfamilienhaus, Tuyenhecke, Swimmingpool, nächstes Einfamilienhaus, Tuyenhecke, Swimmingpool. Und um irgendwo hinzukommen, steigen alle ins Auto. Ich glaube auch, also zumindest sehen wir es in unserem Umfeld, dass ein starkes Umdenken stattfindet bei wie baue ich eigentlich. Weil für viele junge Menschen das ist Statussymbol, boah, ich habe ein Haus, keins mehr ist, sondern entweder man baut etwas, dann baut man es aber ordentlich oder man braucht auch gar keinen Besitz mehr.
Also wie beim Auto, ne?
Ja. Für viele ist es nicht mehr relevant, irgendwas zu besitzen, die wollen halt wohnen, die möchten das benutzen können. Aber es ist nicht mehr so das Allerwichtigste, das eigene zu haben. Und ich glaube, dass über diese Werteänderung auch beim Wohnen ganz neue Formen aufkommen können. Auch gemeinschaftlicher, flexibler, sodass da weniger ungenutzte Fläche rumsteht, was auch ein Riesenthema ist, finde ich. Vom so Stadt wie Land, leerstehende Wohnungen, leerstehende Häuser oder Leerstände, die nur quasi teilweise als solche erkennbar sind, weil da halt eine 70-jährige Dame in einem 500 Quadratmeter Haus wohnt. Ist eh kein Leerstand, aber auch nicht sinnvoll genutzter Wohnraum. Wo es, glaube ich, einfach neue Denkweisen braucht. Also,
also auch so diese Sharing Economy, ne? diese Ökonomie des Teilens in Zukunft viel mehr noch gedacht.
Ja, also auch einfach mit neuen Konzepten. Es muss ja nicht unbedingt einfach ganz normal geteilt sein, sondern es braucht, glaube ich, Wohnkonzepte, die halt also eine Art Mini-WG, aber trotzdem mit viel Freiheiten ermöglichen, ohne quasi kompliziert zu sein und ohne dann eben alle gleich in eine Art Studenten-WG zu verfrachten oder in einer basisdemokratische permanente Abstimmungswahnsinn. Und da sind wir eigentlich ganz gut dabei, dass sowohl von der Finanzierung, wenn ich mal Konzepte anschaue wie den Vermögenspool oder von der Abstimmung untereinander bei Gemeinschaftswohnprojekten mit Soziokratie und so weiter, dass da immer mehr Handwerkszeug gibt, wie ich das umsetzen kann.
Also geht es auch irgendwo um eine radikale Vereinfachung von
also
diesen komplexen Vertragsverhältnissen und
Greifbarer. Also das ist halt so, dass da bestellt man ein Haus im Katalog und dann wird es hingeblockt und es ist gar nicht mehr greifbar und spürbar, was habe ich denn da eigentlich? Und ich glaube, viele Menschen wünschen sich ganz stark, wieder einen Bezug zu den Dingen zu haben, zu ihren Nachbarn, wieder Dinge zu verstehen, also auch in dieser Komplexität wieder überhaupt durchzublicken, wie funktioniert meine Heizung überhaupt. Und nicht, ich drücke am Knopf und dann passiert irgendwas.
Das ist sozusagen das typische österreichische Drumherum-Gehäuschen. Ne?
Genau.
Jetzt hast du ja was beschrieben, was wir so ein bisschen unter dieser Landflucht kennen, also in den letzten Jahrzehnten. Also man sagt, Arbeit, Kultur, Bildungsangebote ballen sich in den großen Städten. Und jetzt merkt man aber, der bezahlbare Wohnraum wird knapp in den Großstädten. Es gibt immer mehr Zuwanderung. Es ist zu rechnen damit, dass CO2 bepreist wird, was viele Dinge, die nicht nachhaltig im Wohnen jetzt gestaltet sind, nochmal verteuern wird. Es ist oft schlechte Luft, Überhitzung im Sommer, steigende Kosten. Meinst du, das führt dann in Zukunft mehr oder weniger zu einem umgekehrten Prozess, also zur Stadtflucht?
Mhm.
Und jetzt seid ihr ja gerade dabei, dafür einen Weg zu ebnen. Also ihr wollt ein autarkes Dorf gründen. Wird das sowas wie eine Robinson-Lösung oder welches Konzept steht jetzt dahinter? Denn ihr seid ja auch von Wien weggegangen.
Wir sind auch geflüchtet.
Nach Gutenstein.
Ja. oder geflüchtet. Wir hatten noch ein sehr schönes Atelier in Wien. Aber also ich glaube, dass sich viele diese Stadtflucht wünschen oder dass sich viele wünschen, im Grunde näher bei der Natur zu sein, jetzt gerade mit Familie und Kindern und so. Dass aber dieses Wie die letzten Jahrzehnte für viele gar nicht mehr stimmig ist. Eben, ich habe ein Einfamilienhaus, für das zahle ich horrende Rückzahlungen, muss mich da die ganze Zeit drum kümmern oder habe wenig Gemeinschaft oder habe wenig Kulturangebot, muss dann überall mit dem Auto hin. Das ist für eine ziemlich große Zielgruppe mittlerweile nicht mehr der Wohnraum Nummer eins. Und ich glaube, dass es einfach da neue Dörfer braucht, neue Konzepte, wie schaut Wohnen am Land aus, das eben wieder gemeinsam funktioniert, das ohne Auto auskommt. Also ich habe echt den Luxus, wir sind nach Gutenstein gezogen, ich besitze kein Auto. Ich mache, was ich kann, Fahrrad, borg mal einmal im Monat das Firmenauto aus, wenn es gar nicht anders geht, aber schaffe sonst alles mit Zug und Rad, weil ich eben mein Leben und diese Struktur vor Ort so geschaffen habe, dass hier Kultur und Freunde und Arbeit und Freizeit in Fußgeweite irgendwie organisiert ist. Und genauso Konzepte sind extrem wertvoll, sich zu überlegen, welche Puzzlesteine, welche Elemente im Leben habe ich und wie kann ich die wie möglichst wieder übereinander legen und nicht mehr alles trennen. Ich meine, wie du sagst, wir haben es über die letzten Jahrzehnte super geschafft, alles auseinander zu dividieren. Wir wohnen woanders, als wo wir arbeiten, als wo unser Kultur- und Bildungsangebot ist. Und dazwischen brauchen wir immer Mobilität. Und es ist super anstrengend, die Leute sind nur mehr gestresst, rasen von einem zum nächsten und sind nirgends mehr. Das ist ja auch emotional total schwierig, weil man ja nirgends mehr sein kann und sich quasi da verankern kann, sondern
die Wurzeln
fehlen. Man ist also immer nur im Sprung. Und Dörfer bieten halt, wenn man sie zukunftsfähig denkt, und das heißt für mich, dass wirklich Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Kultur, dass das alles zusammenkommt, dann ist das eine ganz starke Verwurzelung wieder und die wünschen sich so viele.
Ja. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat ja auch das Dorf Gutenstein sich dafür ausgesprochen, dass ihr hierher kommt und mit den Dorfbewohnern zusammen so eine lebenswerte Zukunft entwickelt, oder?
Genau. Ja, also wir haben es tatsächlich so gemacht, dass wir 90 Gemeinden rund um Wien angeschrieben haben mit dieser Vision, Dörfer mal neu zu denken, zu schauen, wie könnten autarke Dorfstrukturen im Sinne von eben regionalen Kreisläufen, regionaler Energieversorgung und so weiter, wie kann das ausschauen? Und auch mit dem, naja, wir kommen auch und bringen Arbeitsplätze. Und dann haben sich da tatsächlich einige Gemeinden gemeldet. Und Gutenstein, der Bürgermeister, der Michael Kreuzer, der war einer von den sehr Aktiven, die sich da wirklich bemüht haben, auch Möglichkeiten aufgezeigt haben und Wege geebnet haben, damit es sehr einfach möglich war, daherzuziehen. Und dann haben wir einfach die Koffer gepackt und sind im Oktober letzten Jahres hierher übersiedelt. Haben auch schon, also haben eine Genossenschaft dafür gegründet, um hier das Dorfzentrum aufzubauen. Wir sind in einen alten Gasthaus gezogen, in den Gutensteiner Hof, der so Büro ist, Coworking Space, ein Shop mit Gastronomie und mit Veranstaltungsbereich und eben für Wissensaustausch. Und haben jetzt schon die ersten Erfolge eben mit diesem Impuls, wo wir uns mal echt freuen, dass zum Beispiel zwei Tischler herziehen, dass ein Landwirt herzieht, der Gemüsebau macht und da das Gasthaus wiederum versorgt. Und viele Rückmeldungen von Leuten, die sich da einklinken wollen auf verschiedenste Art. Also das freut uns sehr und ich glaube, da könnte in den nächsten Jahren einiges entstehen.
War das recht schwer, dafür Geld einzusammeln wieder aus den Kundenkreisen oder ist das gut gelaufen?
Ja, wir haben ganz gute Erfahrungen mit diesen Gemeinschaftsfinanzierungskonzepten. Wir haben für den Gutensteiner Hof diesmal auch wieder eine gemeinschaftliche Finanzierung gewählt, eben eine Immobilienfinanzierung, wo man gemeinsam in ein Immobilienprojekt anlegen kann. Also wirklich mit einem Realwert dahinter, mit einer Besicherung im Grundbuch. Aber ich muss quasi nicht ein eigenes Grundstück für mich kaufen als Wertanlage, sondern ich kann 5, 10, 15.000 Euro investieren in einen Realwert über einen Vermögenspool. Damit gehört mir ein Teil von dem Haus. Wir dürfen dieses Geld nur für reale Investitionen in das Gebäude, an dem Grundstück, an dem Standort nutzen. Und genau, die Teilnehmer haben einen Realwert, der besichert ist und der auch mit der Inflation quasi bereinigt und zurückbezahlt wird. Das heißt, man hat so eine Verzinsung von aktuell grob 2%, was schon mehr ist als im Sparbuch. Und darüber haben wir jetzt über 400.000 Euro schon aufgestellt.
Super.
Und möchten insgesamt über die nächsten 2 Jahre insgesamt 1 Million aufstellen. Da sind wir jetzt gerade schrittweise dabei.
Wer da noch Geld übrig hat, kann sich gerne an
die Gerne, Renten, ja. Also.
Wir sitzen ja jetzt auch in diesem ganz, ganz spannenden Gut, also in diesem Gutensteiner Hof, so hieß er, glaube ich. Ne? Theresa, es gibt ja sehr, sehr viele Analysen. Du hast ja ein paar davon auch von dir gegeben jetzt und zum Besten gegeben. Und für mich ist bei vielen Veranstaltungen steht immer im Mittelpunkt die Frage, wie kommen wir eigentlich vom Wissen zum Handeln? Sollten wir jetzt politisch sehr viel Druck machen, dass von oben die Veränderung kommt, die von unten? Was ist dein Weg zu sagen, wie kommen wir in dieses Handeln hinein?
Also ich sehe das immer relativ buddhistisch so. Ich hatte mal einen Vortrag von einem tollen buddhistischen Mönch, der mir gesagt hat, wir müssen quasi nur lernen, also wir müssen nicht die Welt retten, aber wir müssen lernen zu erkennen, was kann ich jetzt gerade nicht ändern. Also es gibt viel Falsches in der Welt und viele halten sich sehr stark damit auf, all dieses Falsche zu analysieren, zu bejammern, zu alles Mögliche, aber geben dem sehr viel Energie.
Auch die Medien.
Ne? Auch die Medien vor allem. Und wir müssen lernen zu unterscheiden, was von dem Schlechten muss ich aktuell einfach hinnehmen, weil ich aktuell gerade nichts tun kann. Und wo sind aber meine Handlungsfelder? Und die aber dann auch aktiv anzugehen, weil alles andere ist im Grunde unterlassene Hilfeleistung. Oder also finde ich wirklich dramatisch, wie wenig da passiert. Und die Spielräume hat jeder. Die hat jeder beim Einkaufen, bei der Wahl, wie ich wohne, bei der Mobilität, bei der Art, wie ich über, allein schon wie ich über Themen rede. Ich kann mich dafür entscheiden, über die guten Dinge, über die Lösungen mit meinen Freunden zu reden, die ich gerade gefunden habe, an denen ich gerade selbst experimentiere. Oder ich kann den ganzen Abend mich aufregen über Dinge, die alle schlecht laufen. Und mit diesen ganz vielen kleinen Entscheidungen bewegt man schon unglaublich viel. Und wir müssen einfach aufhören, nur rumzulabern, sondern einfach mal machen. Es kommt nichts ohne Tun, sind wir verloren.
Und ich glaube, dass diese Ansätze haben die Indianer nochmal weitergeschrieben. Die haben gesagt, das Dritte ist, man muss lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Genau.
Also was kann ich nicht ändern und was kann ich ändern?
Genau.
Ja? Und dieses Unterscheiden.
Ja. Gelassenheit und Mut, ja. Und wirklich
spannend.
Diese also, Klarheit in dem, okay, das ist schlecht, aber oder fühlt sich schlecht an, der Bauch weiß das meistens. Ich brauche das gar nicht im Detail analysieren, der Bauch weiß es meistens sehr schnell, dass Dinge falsch laufen, aber ich kann nicht überall was ändern.
Würdest du dich als Zukunftsoptimist einordnen?
Man schwankte da immer so, also immer wenn ich den Fernseher aufdrehe, dann bricht der Optimismus kurz wieder ein. Zum Glück habe ich keinen Fernseher.
Ich wollte sagen, hast du einen Fernseher? Okay.
Also ja, ich bin grundsätzlich optimistisch. Wir sind natürlich da auch in einem privilegierten Kunden- und Partnerumfeld unterwegs, wo wir einfach sehen, dass es sehr, sehr viele Lösungen schon gibt, sehr viel Wissen gibt, sehr viele konkrete Produkte und Projekte und sehr, sehr gescheite Menschen, die an Dingen arbeiten, wie es besser gehen kann. Dass ich da insgesamt noch Hoffnung habe. So. Aber wir müssen jetzt was machen. Also wenn wir noch 10 Jahre warten, dann ist es vorbei.
Gut, jetzt habe ich noch ein paar neugierige Fragen, Theresa. Welches Buch liegt denn zurzeit auf deinem Nachttisch? Oder?
Bei mir liegt gerade Kommunale Intelligenz von dem bekannten Hirnforscher von Gerald Hüther, der eben auch beschreibt, warum es Dörfer auch für unsere Hirnentwicklung dringend braucht und um quasi ein normal denkender Mensch werden zu können, dass es halt diese Handlungsfelder im Dorf gibt und diese verschiedensten Austauschgruppen, mit denen ich in Kontakt komme. Sehr spannend.
Was ist deine Lieblingsband?
Ich mag Christoph und Lollo sehr. Österreichische ganz kleine Singer-Songwriter-Band, die sehr lustige Texte haben, aber mit viel politischem Hintergrund.
Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
Ja, diese, eben wie wir vorher besprochen haben, nicht ins Handeln zu kommen und nur zu jammern. Also ich glaube, es hat echt jeder Möglichkeiten, die unterschiedlichsten. Also ich verstehe auch jeden, der sagt, das kann ich jetzt einfach noch nicht, aber jeder hat genauso trotzdem seine Handlungsspielräume. Und ich wünsche mir, dass da einfach mehr Mut in die Welt kommt, die auch auszunutzen und dann echt ins Tun zu kommen.
Okay. Was denkst du, was kommt nach der Digitalisierung?
Also ich hoffe, dass wieder mehr Liebe zum Handwerk und zu den echten Dingen kommt. Man ist ja eh schon so übersättigt mit diesen ganzen Smartphone-Geschichten. Ich hoffe, meine junge Generation rebelliert jetzt da dagegen und sagt, nein, interessiert mich nicht mehr, ich gehe lieber in den Wald.
Wenn du eine politische Entscheidung treffen dürftest, die auch tatsächlich umgesetzt werden muss, was würdest du festlegen?
Also ich würde festlegen, dass quasi ein gewisser Ressourcenverbrauch beim Bauen nicht überschritten werden darf auf der einen Seite und dass wieder mehr Hausverstand in diese Bauentscheidungen vom Baurecht her kommt, dass wenn Autarkielösungen tatsächlich funktionieren, dass die auch erlaubt sind.
Okay. Theresa, ganz herzlichen Dank für deine wertvolle Zeit und euch weiterhin viel Erfolg.
Danke, Timo.
Sie möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen oder als Sprecher für Ihre Firmenfeier oder Veranstaltung anfragen? Dann informieren Sie sich jetzt unter www.timoleukefeld.de.